Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Aktuell schaut die ganze Schweiz auf den drohenden Felssturz oberhalb von Platten im Kanton Wallis. Das ganze Dorf ist evakuiert worden. Bewohnerinnen und Bewohner haben in der kürzesten Zeit ihre Häuser müssen verlassen, teilweise nur mit dem Wichtigsten.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Im Walliser Bergdorf Platten spitzt sich die Lage immer mehr zu. Über 300 Leute müssen ihre Häuser verlassen, während sich oben am kleinen Nesthorn riesige Felsmassen bewegen. Fachleute beobachten Risse und Verschiebungen von mehreren Metern. Es sieht so aus, als würde der Bergsturz nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aber wie überwacht man eigentlich so eine instabile Bergflanke? Was für Massnahmen werden in so einer Situation getroffen? Und wie geht es den Leuten, die mit dieser Unsicherheit leben müssen? Diese und noch weitere Fragen kläre ich heute mit dem Robert Kenner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für alpine Umwelt und Naturgefahren Permafrost beim WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF. Herr Kenner, herzlich willkommen beim Durchblick.
Grüß Herr Schmidt.
Jetzt mal einfach erklärt, wie kann es zu so einem Felssturz wie in Platten im Kanton Wallis kommen?
Ja, das ist meistens ein sehr, sehr langer Prozess. Also man muss sich vorstellen, so ein Berg, das ist kein homogener Felsklotz. Da gibt es verschiedene Schwächezonen drin. Das kann das Kluftsystem sein oder Schichten mit einer geringeren Felsfestigkeit. Und über viele Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende wird dieser Fels geschwächt. Das ist einfach eine Materialermüdung, die aber lange Zeit stattfindet. Und irgendwann beschleunigt sich das Ganze. Es hängt dann nur noch an wenigen verbleibenden Strukturen, die das Ganze zusammenhalten. Und dann brechen die immer schneller und dann sehen wir die Beschleunigung und irgendwann kommt es dann zum Sturz.
Mhm. Gibt es jetzt historische Ereignisse in der Region, wo eine ähnliche Tragweite haben?
Also in den Schweizer Alpen haben wir schon einige solche Vorfälle gehabt in der Vergangenheit. In der jüngsten Vergangenheit, also ein ähnlich großer Sturz hat sich ereignet in Graubünden. Im Berliner Gebiet, da ist der Pitzenschärchen auch etwa 5 Millionen Kubikmeter abgestürzt.
Jetzt will ich, Messinstrumente kommen da zum Einsatz, um ja herauszufinden, wie gefördert Regionen sind?
Ja, da gibt es eine ganze Bandbreite an Messinstrumenten, das wird dann situativ eingesetzt. Und das kommt sehr darauf an, wie dieser Hang, ob der zum Beispiel zugänglich ist oder wie groß das Gebiet ist. Es gibt mittlerweile schon Möglichkeiten, größere Flächen vom Satellit aus zu beobachten regelmäßig. Das kann man nicht ganz flächendeckend machen, aber für einige Gebiete. Und wenn man dann weiß, dass sich vor Ort etwas bewegt, das merkt man beispielsweise dadurch, dass es häufiger Steinschlag gibt, dann kann man vor Ort Messinstrumente installieren. Das kann beispielsweise ein Radargerät sein, das Verschiebungen misst. Das kann aber auch ein GPS-Gerät sein, das man auf dem Fels installiert. Oder man kann mit Fotogrammetrie arbeiten. Da wird eine Kamera an einer Drohne beispielsweise montiert und dann befliegt die das Gebiet und kann ein Geländemodell erstellen. Das macht man zweimal und dann sieht man die Veränderungen.
Jetzt, wie gesagt, die Lage allgemein in der Schweiz aus. Gibt es da noch andere Regionen, wo besonders gefördert sind in Zukunft?
Ja, Sie fragen in Zukunft, vermutlich spielen Sie darauf an, dass wir jetzt in dieser Zeit vom Klimawandel leben. Der Klimawandel hat insofern eigentlich nur auf das Gebiet einen Einfluss, in dem Permafrost herrscht. Das ist ein relativ kleines Gebiet, etwa 2-3% der Schweizer Landesfläche. Und dort führt die Klimaerwärmung zu Auftauen dieser Permafrostböden. Hier ist es denkbar, dass es eine gewisse Häufung gibt an Felsstürzen. Wir können das nicht klar beweisen und es ist sicherlich auch nicht so, dass wir jetzt damit rechnen müssen, dass in Zukunft uns alle Berge zusammenstürzen. Das sind dann eher lokale Probleme, die auftreten.
Haben Sie gerade das Beispiel, wo es besonders gefördert ist?
Ja, ein sehr bekanntes Beispiel ist auf der anderen Seite vom Berg, das Kandertal, da ist der Spitzestein, der jetzt seit einigen Jahren sich bewegt und dort zu größeren Maßnahmen in Kandersteg geführt hat. Das wäre ein solcher Fall, wo wir auch wissen, dass dort wirklich die Erwärmung beteiligt war an dem Zeitpunkt, zu dem das Ganze jetzt in Bewegung gekommen ist. Also da ist sicherlich ein so ein Fall, wo wir eine höhere Gefährdungslage haben.
Was macht man denn für Maßnahmen, zum dem Vorbeugen?
Also man überwacht den Berg sehr intensiv, eben das sind all diese Messinstrumente installiert, die ich gerade genannt habe. Außerdem wurden große Schutzmaßnahmen im Tal ergriffen. Es wurden Dämme gebaut, Auffangbecken und mögliche Moorgänge, die dann sich aus der Ablagerung lösen könnten, noch am Felssturz, um die aufzufangen, dass sie nicht ins Dorf eindringen können. Und es wurde auch eine Planungszone errichtet. Also das Dorf, im Dorf darf nicht gebaut werden. Das ist natürlich auch sehr belastend für die Bevölkerung dort.
Mhm. Sind Sie vor der Kanton Graubünden Brienz erwähnt. Wie kann man jetzt die Situation im Blatten mit Brienz vergleichen?
Ah, das sind eigentlich zwei sehr unterschiedliche Hanginstabilitäten. Brienz ist ein Gebiet, das bewegt sich schon seit vielen tausend Jahren, seit sich die Gletscher dort zurückgezogen haben, zeigt der gesamte Hang eine Art Ausgleichsbewegung. Es gibt verschiedene Rutschungen, die dort teilweise auch übereinander aktiv sind. Das kennt man seit langer Zeit und das Gelände insgesamt ist auch viel flacher als im Lötschental. Und ein wichtiger Unterschied ist auch noch, in Brienz gibt es keinen Permafrost.
Rund so um die 10% von Schweizerinnen und Schweizer leben in Gefahrengebieten, wo sie mit Erdrutsch, Lawinen und Felsstürzen rechnen müssen. Jetzt, wie gehen Betroffene mit so einer Situation um? Ich meine, man ist sich ja schon auch bewusst, wenn man dort wohnt, dass eine Gefahr besteht, oder?
Ja, ich selber lebe eigentlich nicht in so einem Gebiet. Ich kann das nur schwer sagen, aber ich habe vereinzelt auch Kontakt gehabt mit diesen Menschen. Es ist sicher schwierig für sie und sie reagieren ganz unterschiedlich. Einige wollen es eher nicht so sehen, verdrängen es vielleicht eher so lange wie möglich und andere haben sich aber auch ganz gut damit arrangiert und wissen um die Gefahr und können damit auch ganz gut umgehen.
Gibt es eine Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Warnung und politischer Handlung?
Die sehe ich eigentlich nicht. Wir haben einen sehr guten Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis, mit den Kantonen, mit dem Bund. Das funktioniert alles sehr gut. Da ist ein steter Informationsaustausch, der, denke ich, am Ende auch allen zugutekommt.
Was passiert nach so einer Evakuation? Die wird eigentlich entschieden, wenn die Menschen wieder zurück in ihre Daheim dürfen?
Ja, im Allgemeinen wird das untersucht, wenn es beispielsweise zu einem Sturz kam, ob die gesamte Masse abgestürzt ist, ob weitere Gefahr droht aus dem Hang. Und dann kann entschieden werden, ob die Menschen zurück können. Es kann Situationen geben, wo das schwierig ist, wo man nicht genau weiß, kann es zu weiteren Stürzen kommen oder möglicherweise, wenn sich so ein Hang wieder beruhigt und in einer Art Schwebezustand dann bleibt, dann kann es auch zu sehr schwierigen Entscheidungen kommen. Aber das ist sehr von der Situation abhängig und vom Standort.
Wer trifft denn die schwierige Entscheidung insofern?
Ja, das wird am Ende eine Gruppe sein, die sich zusammensetzt aus Vertretern der Gemeinde und dem Verantwortlichen beim Kanton, also den Naturgefahrenstellen.
Herr Kenner, danke vielmal für die Auskunft und Mitwirken beim Podcast-Durchblick.
Gut, gern.
Alles rund um die Lage in Blatten im Kanton Wallis finden wir bei uns auf Blick Online im Ticker. Mein Name ist Fabio Schmidt, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und den Abschluss macht auch heute der Reto Scherer mit einem Random Fact.
Der Film Titanic aus dem Jahr 1997 geht 3 Stunden und 8 Minuten, aber die Szene, die die Ereignisse von 1912 auf der richtigen Titanic zeigen, geht nur 2 Stunden und 40 Minuten, was übrigens der realen Zeit entspricht, wo die echte Titanic zum Untergang gebraucht hat. Der Rest des Films zeigt Szenen in der Gegenwart, von der Suche nach dem Wrack, und sie zeigen natürlich auch die Liebesgeschichte von Jack und Rose, also Leonardo DiCaprio und Kate Winslet.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.